Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerInnen einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, das ist der Bundestag, der politische Podcast der Taz. Wir sind mitten im Pride Month, dem Monat, wo queeres Leben in Deutschland, aber weltweit noch sichtbarer auf die Straße drängt als sonst. Und aber auch in einer Zeit, in der sich dieses queere Leben, die Paraden, die CSDs, starker Angriffe ausgesetzt sehen. Zum Teil aber auch dann mit starker Gegenwehr reagieren. Das haben wir gerade in Budapest gesehen, wo der Aufzug sogar verboten war von der Regierung Orbán und mehr Menschen denn je, über 200.000, auf die Straße gingen. Über all das, über Queerfeindlichkeit, aber auch antifeministischen Backlash als Mobilisierungspunkt der alten und neuen Rechten, über Gegenstrategien, was macht das mit der Gesellschaft, wie gehen wir selber damit um, wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und bei mir sind heute
Patricia Hecht, ich bin Redakteurin für Geschlechterpolitik der Taz und berichte auch immer wieder über den geschlechterpolitischen Rollback und Antifeminismus.
Stefan Hunglinger, ich arbeite im Politikteam der Wochentaz und habe in den letzten Jahren mich auch immer wieder beteiligt an der Berichterstattung zu den CSDs.
Gerhard Josbich aus dem Parlamentsbüro der Taz, ich kümmere mich dort um die AfD und Rechtsextremismus im Inland auch.
Jo, super, schön, dass ihr da seid. Heute auch mal wieder alle hier in diesem fensterlosen, aber im Moment ganz angenehm kühlen Raum hier in der Taz. Gehen wir mal vom Aktuellen aus. Ich habe schon erwähnt, den großen CSD in Budapest, der natürlich ein bisschen weltweit Schlagzeilen auch gemacht hat, weil es da eine riesen Solidaritätswelle gerade nach dem Verbot von Orbán gab. Gleichzeitig haben wir in der Bundesrepublik, und der Podcast ist ja mal als Parlamentspodcast losgestartet vor einigen Jahren, haben wir dieses erstaunliche Erlebnis gehabt, dass sich die neue CDU-Bundestagspräsidentin Julia Klöckner weigerte, zum CSD die Regenbogenfahne zu hissen. Sie hat das gemacht, muss man dazu sagen, am Tag, Internationalen Tag gegen Homophobie. Aber jetzt kam sie damit zu komischen Argumenten, sei eine politische Demonstration. Wenn man das macht, dann müsste man ja auch wegen religiöse Freiheit auch die Vatikanfahne aufhängen. Und verbot gleichzeitig auch der Regenbogengruppe der Bundestagsverwaltung eine Teilnahme am CSD. Patricia, was machst du damit?
Naja, man kann sich ja vielleicht diese ganzen Vorkommnisse noch mal so ein bisschen im Einzelnen angucken. Also warum, glaube ich, die Budapest Pride auch so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist unter anderem deswegen, weil Ungarn sich in den letzten 15 Jahren im Prinzip, also seit die Fidesz-Party an der Macht ist, zu einem der wichtigsten staatlichen Player im Bereich Antifeminismus und Antigender entwickelt hat. Also Antigender jetzt mal gedacht als so alles, was sich gegen LGBTIQ richtet, gegen Frauenrechte, Menschenrechte in dem Bereich. Da muss man schon sagen, da fährt einfach eine Regierung eigene Anti-Gender-Programme, nutzt auch öffentliche Gelder dafür, Orbán-loyale NGOs mittlerweile, Medienplattformen und pumpt da irgendwie auch ordentlich Kohle für rein. Und Orbán hat ja dann selber auch versucht, die Pride zu verbieten, anlässlich von so einem Kinderschutzgesetz, was jüngst verabschiedet wurde. Das besagt, dass zum Beispiel Versammlungen eben mit dem Hinweis auf Kinderschutz auch verboten werden können. Also sozusagen LGBTIQ sind eine Gefahr für Kinder. Und das wurde dann ja nur verhindert, weil der Budapester Bürgermeister gesagt hat, das ist eine städtische Veranstaltung. Also da sind jetzt, glaube ich, auch Leute auf die Straße gegangen. Einmal, weil sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesellschaftspolitisch doch was verändert hat in eine progressive Richtung, weil es irgendwie eine deutlichere Sichtbarkeit gibt, aber eben auch um so ein Zeichen zu setzen gegen Orbán-Politik. Das sozusagen vielleicht so für diese ganze Budapest-Sache. Und das hängt ja insofern zusammen mit dem, was Julia Klöckner da macht, dass es eben einfach LGBTIQ-Rechte betrifft. Und interessant ist halt, dass sie das als Bundestagspräsidentin, das, was du gerade beschrieben hast, Bernd, macht unter so einem Deckmantel von Neutralität. Also sie schiebt sozusagen vor, dass die Gruppe der Bundestagsverwaltung nicht als sichtbare Gruppe auf den Berliner CSD gehen darf, weil die Verwaltung eben der Neutralität verpflichtet sei. Und das ist halt ein sehr interessantes Verständnis von Neutralität. Also ihr Argument war dann zum Beispiel auch, dass Sonst müsste ja auch erlaubt werden, dass man auf eine Demo von Fridays for Future geht oder zum Beispiel, Achtung, auf den Marsch für das Leben. Und das ist natürlich, das spricht Bände, ne, was sie da sozusagen auf derselben Ebene anspricht. Also der Marsch für das Leben ist eine fundamental klerikale Veranstaltung, der sich so explizit gegen Menschenrechte richtet. Und den zu vergleichen mit dem CSD ist schon eine Ansage. Und dann muss man halt auch sagen, Antidiskriminierung ist halt im Artikel 3 Grundgesetz verankert, ne? Also es gibt das allgemeine Gleichbehandlungsverbot. Und dann als Bundestagspräsidentin zu sagen, man ist der Neutralität verpflichtet, sie ist halt auch dem Grundgesetz verpflichtet. So, also die Argumentation läuft ins Leere, würde ich sagen.
Du hast schon ganz viele Punkte angesprochen, wo wir auch noch weiter in die Tiefe gehen wollen. Ich würde noch ganz kurz bei Orban erstmal bleiben nochmal. Weil du hast gesagt, Patricia, Orban so als einer derjenigen, der so als Vorkämpfer, ausgehend von der staatlichen Macht, die er ja so seit vielen Jahren hat, als Vorkämpfer für Anti-Gender hast du es genannt oder Anti-LGBTQ-Politik. Warum ist eigentlich dieses Gender-Thema oder auch LGBTQ-Sichtbarkeit und Rechte ein solch dermaßener Mobilisierungsfaktor für rechte Politik? Stefan.
Das hat ganz sicher verschiedene Ursachen, aber ein Aspekt davon ist, glaube ich, diese uralte Geschichte des Sündenbocks. Es ist immer recht praktisch, gerade wenn man politisch anderweitig nicht so liefert, ein fiktives Problem ganz groß zu machen und sich über Wochen und Monate damit zu beschäftigen, damit Leute vielleicht auch die eigentlich Problemlagen, was weiß ich, Wohnungspolitik, Ungerechtigkeit und so nicht so scharf in den Blick nehmen. Und da eignet sich, glaube ich, LGBTI oder die queere Szene auch ideal als Sündenbock. Und dann spielen da verschiedene Aspekte, glaube ich, mit rein. Ich glaube, dass zum Beispiel Antifeminismus und Queerfeindlichkeit ganz stark verbunden sind. Queere Menschen oder queere Männer sind ja Männer quasi, die sich verweiblichen aus der Sicht von Rechten. Ich glaube, es ist auch einfach wahnsinnig gut anschlussfähig an breitere Schichten in der Bevölkerung, weil Vorurteile sind sehr weit verbreitet, weit über die rechtsextreme oder organisierte Rechte hinaus. Und dann ist halt die Frage, ob Politik diese Vorurteile bestätigt, verstärkt, zuspitzt noch oder mit Akten der Solidarität oder zumindest einer Entspannungsrhetorik darauf reagiert.
Ja, ich finde, da hat Stefan vollkommen recht. Also im Grunde, Antifeminismus ist ein Kernelement und, glaube ich, auch unterschätztes Element faschistischer Ideologie. Es geht bei rechten Ideologien ja häufig darum, den Fortbestand des bedrohten Volkes, und da sind Frauenkörper häufig dann die Verfügungsmasse für den Fortbestand des Volkes, sozusagen zugespitzt gesagt. Und genau wie Stefan sagt, das ist halt gut ein großer Resonanzraum bis weit in konservative Kreise hinein. Also es ist ein sogenanntes Scharnierthema, mit dem man breitere Bevölkerungsschichten abholen kann. Ich glaube, ein Drittel der Bevölkerung hat ja durchaus noch Vorurteile und Stereotype. Und all das findet halt zusammen in der Person dann wie Julia Klöckner in dem Moment, wo sie sagt, eine Regenbogenflagge müssen wir jetzt nicht machen. Ich meine, Klöckner war es ja passenderweise auch die im Bundestagswahlkampf dieses Zitat rausgehauen hat, ne? Also für das, was ihr wollt, müsst ihr nicht die AfD wählen. Dafür gibt es eine demokratische Alternative, die CDU. Das hat sie danach dann wieder gelöscht, aber da kommt im Grunde alles zusammen oder im Grunde erklärt es das, warum jetzt Klöckner auch Kulturkampf macht. Die will die Wähler in der AfD zurückgewinnen, aber gleichzeitig wird sie das wahrscheinlich auch so ähnlich sehen, wie sie es sagt.
Darf ich da vielleicht, also Julia Klöckner, ich möchte berichten von zwei Begegnungen, die ich hatte, um diese Nachricht herum, dass es dieses Jahr eben keine Regenbogenfahne zum CSD geben wird auf dem Reichstagsgebäude. Und das eine ist, ich war wenige Tage nachdem in Bad Freienwalde in Brandenburg eine Kundgebung, ein Fest angegriffen wurde von vermummten Nazis dort und habe mit verschiedenen Leuten in der Stadt gesprochen, auch mit den OrganisatorInnen dieses Festes, was gar kein CSD war, sondern schlichtweg ein kleines Stadtfest, wo queere Menschen willkommen waren, aber auch die Omas gegen rechts präsent waren und eine Schulklasse hat da Kuchen verkauft und ein buntes Stadtfest, was angegriffen wurde. Am Tag danach kam diese Nachricht, dass Julia Klöckner nicht mehr die Regenbogenfahne hissen möchte. Und das war ein ganz verheerendes Zeichen für diese Leute, die am Tag zuvor angegriffen wurden, dass jetzt auch quasi an der Spitze des Staates alles, was für Vielfalt und Buntheit steht, erstmal schon im vorauseilenden Gehorsam irgendwie eingerollt wird. So. Zudem hat da im Unterschied zum Beispiel zu Budapest der Bürgermeister sich noch nicht mal nach dem Angriff auf dem Marktplatz gezeigt, hat sich eben nicht an die Seite der Angegriffenen gestellt, nicht solidarisch gezeigt. Und die zweite Begegnung, ganz kurz vielleicht, war mit einem Bekannten von mir, der als schwuler Mann den ersten Teil seines Berufslebens in der Bundeswehr verbracht hat und den zweiten Teil seines Berufslebens jetzt im Staatsdienst verbringt. Und der also wirklich im Innersten erschüttert war durch dieses Signal der Bundestagspräsidentin. Zudem, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, ja auch das Bundestagspräsidium entschieden, dass das Regenbogennetzwerk, also ein Zusammenschluss von queeren Mitarbeitenden der Bundestagsverwaltung, nicht mehr zusammen auf den CSD in Berlin gehen darf. Und diese Signale hat dieser Mann, der immer unter der Spannung litt zwischen seiner Beschäftigung im Staatsdienst und seiner Queerness, wirklich sehr getroffen.
Ich würde gerne auf diese Angriffe auf CSDs eingehen, aber vorher nochmal eine andere Frage stellen. Ihr habt so ein bisschen angedeutet, dass, Stefan, du hast gesagt, so Sündenbock-Funktion, wenn Staat sonst nicht liefert, aber da wird was sichtbar, was vorher nicht sichtbar war, dann ist das vielleicht schuld. Ich kann mich erinnern, es gab in den USA auch schon nach der Wahlniederlage von Hillary Clinton gegen Donald Trump, gab es die Diskussion, ob die Demokraten nicht nur sich nicht zu stark von ihrem, naja, ähnlich wie die Sozialdemokratie hier eigentlich in den 90er Jahren, dem Jahrzehnt des Neoliberalismus, von ihrer Kernklientel, also der arbeitenden Bevölkerung, der lohnarbeitenden Bevölkerung verabschiedet haben, staatliche Funktionen aus diesem Bereich, soziale Sicherung, immer weiter zurückgedrängt haben. Und gleichzeitig aber die 90er Jahre ein Jahr waren, wo in Sachen Gleichstellung gesetzlicher, aber auch Sichtbarkeit, nicht nur von Frauen, sondern eben auch da schon von queeren Personen, von homosexuellen Personen, Paaren. Es gab Gleichstellungsgesetze, es gab erste Ehegesetze und so weiter. Weltweit unheimlich viel passiert ist, was dann von manchen zusammengebracht wurde. Okay, das eine, was mein traditionelles Lebensmodell auch und Arbeitsmodell beeinflusst, wird zurückgedrängt und immer weniger gesehen. Und gleichzeitig kommt dieses damals noch sehr städtische Lebensgefühl hoch, mit dem ich eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Da gibt es doch einen Zusammenhang, da bin ich dagegen. Ist das das Narrativ, was bis heute verfängt und wo das, was Garrett vorhin gesagt hat, also diese völkische Ideologie, Erhalt des Volkskörpers, dazu braucht man die Frau als Reproduktionsorgan, eigentlich nur aufsetzen kann? Oder ist das, wo ist es? Ist es eine Ideologie, die aufsetzt auf ein Gefühl von verdrängt werden? Oder ist es eine Ideologie, die sowieso schon immer da ist und die nur neues Futter kriegt?
Also ich glaube, was vielleicht ein Punkt daran sein kann, an dieser ganzen Frage von wie sichtbar ist man, wie viel Raum nimmt man ein, ist, dass es an vielen Stellen auch um Verteilungskämpfe geht. Also ne, wenn man sich die deutsche Debatte anschaut, zum Beispiel bei dieser schrecklichen Debatte darum, ob zum Beispiel Transfrauen in Frauenhäuser dürfen oder nicht, ist es letzten Endes auch eine Frage von Raum, einfach von Plätzen. Und ich würde halt immer sagen, die Konsequenz daraus ist natürlich nicht, zum Beispiel Transfrauen den Platz im Frauenhaus zu verweigern, sondern es muss halt eine Forderung sein nach mehr Raum für alle und genügend Raum für alle. Deswegen, also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sozusagen dieses mehr Sichtbarkeit eben auch deutlicher macht, dass es da um Verteilungskämpfe geht. Aber letzten Endes würde ich sagen, dass das eigentliche Problem ist halt, dass dann in dem Fall Queerfeindlichkeit einfach immer noch ein immanenter Teil von Gesellschaft ist. Und wenn man den Leuten die Schuld zuschiebt, ist es eine Täter-Opfer-Umkehr und letzten Endes auch so ein bisschen eine Bankrotterklärung für eine freie Gesellschaft. Also da würde ich irgendwie schon sagen, dann muss man irgendwie an sozusagen dieses Bild ran, was da einfach immer noch in offensichtlich großen Teilen von Gesellschaft verfängt. Und die Frage, wo das herkommt, also ich würde auch sagen, das ist uralt, ne? Das ist irgendwie, wie alt ist rechte Politik, wie alt ist irgendwie nationalistische und Bevölkerungspolitik, also mit Sicherheit ein paar Jahrhunderte. Da kann man irgendwie historisch einfach zurückgehen und schauen, wo das herkommt. Also da, ja, glaube ich, da gibt es verschiedene Stränge, die man irgendwie an der Stelle anschauen kann.
Ja, also würde ich absolut zustimmen, Patricia. Und es verdreht so den Blick. Es ist ein Ablenkungsmanöver im Grunde, ne? Also was ja wirklich bei jetzt auch im Höhenflug der AfD auffällig ist, dass der Zeitpunkt, nämlich das war zu dem Zeitpunkt, als die Inflation hochging, als Abstiegsängste hochgingen, Und dass diese ökonomischen Gleichheitsfragen eigentlich über Jahrzehnte vernachlässigt wurden oder über viele, viele Jahre von auch sozialdemokratischen Parteien, ist, glaube ich, oder das Ergebnis davon sehen wir halt bei Abstiegsängsten und aber auch Zustimmung der AfD. Also zum Teil erklärt sich das sicher auch so. Und genau, und dann kommt es zusammen, glaube ich, zusammen mit so Sündenbock-Geschichten.
Vielleicht können wir wirklich einmal auch historisch gucken. Also man spricht ja in Deutschland irgendwie von drei Phasen oder drei Bewegungen der homosexuellen oder queeren Emanzipation so. Und die erste war ja wirklich in den 1910er, 1920er Jahren Magnus Hirschfeld, ganz großer Vorbereiter der Emanzipation. Natürlich ein Lieblingsfeind der Nazis schon damals als Jude, als Homosexueller. Was er getan hat, war ja im Grunde dem uralten Narrativ, wie du sagst, Patricia, das ja wirklich durchs Christentum befeuert, durch die monotheistischen Religionen befeuert, Homosexualität, Queerness, Geschlechterabweichungen, die Abwertung der Frau religiös begründet hat. Demgegenüber hat Hirschfeld und dann Sigmund Freud auch zu der Zeit, wenn auch ein bisschen anders, versucht, das ins Medizinische rüberzuziehen und zu sagen, guck mal, das sind erstmal nicht Leute, die sündig sind oder bestraft gehören, sondern denen man Empathie entgegenbringen soll und Behandlung entgegenbringen soll. Und die Nazis haben seine Institut für Sexualwissenschaft, das hier sehr einflussreich war in Berlin, der zum Beispiel mit der Polizei ausgehandelt, dass Transmenschen damals schon einen kleinen Ausweis bekommen haben und so geschützt waren vor dem Zugriff der Polizei. Die Berliner Polizei hat es akzeptiert. Die Nazis haben all das zerstört. Hirschfeld musste auswandern, Sigmund Freud musste auswandern. All diese progressiven, auch der Sozialdemokratie verbundenen Ärzte mussten emigrieren oder sind ermordet worden. Und in den USA haben ihre Nachfolger nicht diese Linie unbedingt weitergeführt in der Psychiatrie, in der Medizin, sondern haben auch wiederum aus einem christlichen Geist Behandlung ganz anders verstanden, haben Elektroschocks eingesetzt etc. Und dieses medizinische Paradigma im negativen Sinne von Konversion und so weiter, das ist ja bis vor wenigen Jahrzehnten präsent gewesen.
Also die Idee, dass man quasi homosexuell sein als Krankheit betrachtet, die man aber auch behandeln könnte und das den Leuten quasi austreiben könnte.
Genauso in Deutschland zum Beispiel erst 1992 ist man davon abgekommen, wirklich als medizinische Leitlinie Homosexualität als behandlungsbedürftig zu verstehen. So, also ich glaube, das ist schon das, was sich jetzt natürlich, was bewusst auch politisch verstärkt wird, hat einfach sehr, sehr tiefe Wurzeln, historisch.
Ich glaube, was mir auch nochmal wichtig wäre zu erwähnen, ist, dass dieser Rollback, den wir global im Prinzip wahrnehmen, neben vielem, was auch jetzt jahrzehntelang erkämpft wurde, das darf man auch nicht vergessen, ist ja auch, geht ja auch immer viel voran. Jetzt zum Beispiel in Sachen Schwangerschaftsabbrüche, jüngst UK, eine Liberalisierung und so, aber dieser Rollback passiert auch nicht zufällig. Also das ist nicht irgendwie, das sind nicht einzelne versprengte Leute, sondern das kann man mittlerweile genau belegen, dass es ein international nicht zentral gesteuerter, aber schon einfach in Form und Inhalt konzertierter Rollback ist. Also man kann so ein bisschen glamourös einsteigen zum Beispiel. Es gibt viele Adlige, die da, oder sagen wir mal Leute, die aus früheren Adelsfamilien stammen, die da eine größere Rolle spielen. Also in Deutschland ist es zum Beispiel Gloria von Thurn und Taxis, die ein Vermögen hat, das auf rund 3 Milliarden Euro geschätzt wird. Und wenn man sich jetzt fragt, was sie mit der Anti-Gender-Mobilisierung zu tun hat, dann muss man sagen, sie hat halt politisch auch einschlägige Überzeugungen. Also sie macht zum Beispiel mobil gegen Schwangerschaftsabbrüche, hat sie auch schon mal als Mord bezeichnet und auch gegen zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehe. Und um einmal nachzuzeichnen, was das jetzt bedeutet in Sachen internationales Netzwerk, also sie hat auch 2023 ein Spendendinner für Hans-Georg Maaßen gegeben, gegen den ist damals schon ein Parteiausschlussverfahren gelaufen wegen rechtsextremer Äußerungen in der CDU. International hat sie Verbindungen zu Steve Bannon, ehemals Chefberater von Trump und immer noch einer der einflussreichsten Köpfe der MAGA-Bewegung, und Samuel Alito, also der ultrakonservative Richter am US Supreme Court, die ja wiederum das Recht auf Schwangerschaftsabbruch gekippt haben. Und neben Gloria von Thurn und Taxis gibt es Dutzende internationale, deutsche und internationale Erzherzoge, Gräfinnen, Prinzen mit eben sehr guten Kontakten in diese antifeministische Szene. Und so ein kleiner europäischer progressiver Think Tank namens EPF, das sind so Parlamentarierinnen aus Europa, die haben sich angeschaut, wer neben diesen Aristokratinnen da noch so rumschwimmt in dieser Szene. Das sind religiöse Extremistinnen, extrem rechte Populistinnen und Oligarchen. Und die sagen, dieser antifeministischen globalen Szene geht es momentan darum, Jahrzehnte von hart erkämpften sexuellen und reproduktiven Rechten in ganz Europa zu demontieren. Über gut ausfinanzierte Medien, eigens gegründet, Social Media, Stiftungen, Thinktanks, Lobbyismus und strategische Prozessführung, die zum Beispiel letzten Endes dazu geführt hat, dass eben in den USA das Recht auf Schwangerschaftsabbruch gekippt wurde. Und man kann das auch in Deutschland sich anschauen, also was das bedeutet. Es gab hier zum Beispiel in den letzten Jahren immer wieder sogenannte Mahnwachen vor gynäkologischen Praxen, wo Leute da standen und Bilder von zerstückelten Föten hochgehalten haben. Und das war Deutschland zum Beispiel München, Pforzheim, und es gab es auch einfach in anderen europäischen Ländern. Und die Organisation, die da maßgeblich dahinter stand, war 40 Days for Life. Das ist eine internationale Organisation, die halt geschaut hat, was sie in den jeweiligen Ländern machen kann. In 13 europäischen Ländern zum Beispiel wurden sogenannte Desinformationssysteme aufgebaut, also damit Frauen in Schwangerschaftskonfliktsituationen nicht zu staatlichen zum Beispiel Beratungsstellen gehen und sich den Schein holen, sondern in sogenannte Krisenzentren gehen oder Hotlines, wo sie dann eben davon abgehalten werden, die Schwangerschaft abzubrechen. Und die Organisation, die dahinter steht, ist Heartbeat International. Und so gibt es eben auch konzertierte Aktionen um eben Prides oder jetzt wie Freien Walde oder so. Es muss nicht immer alles die eine Organisation sein. Sowas macht ja dann auch Schule, aber es gibt eben einfach diese großen Organisationen, die auch dahinter stehen. Und das EPF, also dieser kleine Think Tank, schreibt, dass zwischen 2019 und 2023 Mittel in Höhe von fast 1,2 Milliarden Dollar aufgebracht wurden von 275 Organisationen, solcher Anti-Gender-Organisationen, die in Europa an Anti-Gender-Initiativen beteiligt waren. Also das ist schon echt eine Hausnummer, ne? Das ist nicht irgendwie mal hier und da irgendeine kleine Veranstaltung oder so, sondern das ist einfach über große Organisationen, strategische Prozessführung ordentlich was erreicht.
Wem das übrigens gerade alles viel zu schnell ging, kann entweder zurückspulen und sich nochmal anhören oder aber nachlesen. Patricia hat das nämlich alles in der Taz auch aufgeschrieben. Den Link zu dem Text packen wir in die Shownotes rein von diesem Podcast. Ich wollte aber nochmal nachhaken, weil du hast ja vieles beschrieben, was eigentlich, gerade wenn es um dieses sogenannte Lebensgeschütze geht, also sprich eigentlich klassisches Anti-Abtreibungs-Zeug, was es schon immer gibt, vor allem aus christlichen Kreisen, oder sogenannten christlichen Kreisen meinetwegen. Aber das ist nicht unbedingt das Gleiche wie diese Art von neu propagierter, auch durchaus toxischer Männlichkeit und diesem Männlichkeitsbegriff, der wieder so als Warrior, also würde Peter Hegseth sagen, der US-Verteidigungsminister, der als eine der ersten Aktionen erstmal DEI-Programme, also Diversity, Equity and Inclusion-Programme im Militär gestoppt hat, Transmenschen aus dem Militär wieder ausschließen will, muss man glaube ich noch sagen, weil es ist noch in einem rechtlichen Prozess drin, ob er das darf. Und aber einen ganz starken Backlash macht im Rückbezug auf klassische Männlichkeitsbilder. Und dann sehe ich halt, wie ein Donald Trump sich mit Dana White befreundet, dem Chef der UFC, der Ultimate Fighting. Wie heißt das? Competition Company? Also diese Mixed Martial Arts Kirchenkämpferorganisation jedenfalls wahnsinnig populär. Donald Trump geht dahin, er ist mit ihm befreundet. Joe Rogan, der Chefkommentator bei der UFC und einer der oder der einflussreichste Podcaster, verkörpert dieses Bild von Männlichkeit, ne, von Kämpfer, von Star, von körperlicher Stärke. Im Grunde so ein Redneck, der gut reden kann in diesem Falle. Wie geht das zusammen? Sind das neue Allianzen, das, was du beschrieben hast? Also dieses kirchlich-konservative Anti-Abtreibungs-, religiös motivierte, auch meinetwegen Anti-Abtreibungs-Netzwerk mit Akteuren dieser neuen Männlichkeit, vielleicht dann sogar in eine ganz andere Szene nochmal rein, Inselszene, ähnliche im Netz gerade. Du guckst dir das jetzt schon ziemlich lange an.
Also ich würde sagen, das spielt da auf jeden Fall mit rein, solche Bilder, die da reproduziert werden von so, ich meine, Joe Rogan Podcast ist ja super reichweitenstark, auch in den USA, und hat Trump ja prominent gefeatured. Und aber auch in Deutschland kann man das sehen, ne? Also dieser TikTok-Clip von Maximilian Krah, echte Männer sind rechts, dann klappt es auch mit der Freundin so zugespitzt, ging ja auch viral und hat für irgendwie, die Auswirkungen davon sehen wir ja im Grunde in der sehr umtriebigen, mobilisierten, jungen Neonazi. Die Szene, die in großen Teilen auch männlich ist, also sind auch Frauen dabei, aber so die letzten, es gab ja sogar Antiterror-Einsätze gegen die letzte Verteidigungswelle, so nannte sich die Gruppe, die auch schon Anschläge begangen haben. Es gab diese 700 Neonazis in Bautzen, die 2024 da den CSD attackiert haben, und die orientieren sich natürlich an Männlichkeitsbildern, die in diese völkische Ideologie hineinpassen, würde ich sagen. Ja, und ich glaube, durch Social Media kommt halt vieles zueinander. Und in einer Partei wie der AfD, da findet man halt beides. Ne? Also da findet man Beatrix von Storch, die in antifeministischen Kreisen gut verknüpft ist und auch adelig ist sogar.
Und halt in katholischen Kreisen auch vernetzt ist.
Und dann halt diese Meme-Kultur, die das so ein bisschen für junge Rechte oder für junge Menschen anschlussfähig macht. Ganz berühmt ist ja auch dieses eine Meme mit der klassischen normalen Kleinfamilie mit dem schwarzen Regenschirm und dann kommt wie von oben bedrohlich so ein Regenbogen runter und dieser Regenschirm, der schwarze, also die heteronormative Kleinfamilie schützt sie vor den
Schuss vom Regenbogen, das ist so selbstentlarvend.
Ja, genau, das sieht erstmal komplett absurd aus, aber irgendwie scheint es auch zu verfangen ein bisschen. Und ich meine, es ist in der Rechten immer viel Projektion. Also Höcke spricht ja zum Beispiel auch vom Regenbogen-Imperium, das vor einigen Jahren noch aus den USA dominiert wurde und dass die Nation durch Masseneinwanderung schwächen wolle. Da kommen viele Sachen zusammen. Das ist auch so ein Stück weit ein Mosaik aus Ideologieversatzstücken, aber am Ende wird eben so eine äußere Bedrohung imaginiert, gegen die es vorzugehen gilt. Und es ist ähnlich auch bei diesem Gender-Thema, ist es natürlich auch so, dass es einfach von der AfD sehr groß gemacht wird. Ne? Also geschlechtergerechte Sprache könnte man sich auch gesellschaftlich darauf einigen, die es verwenden wollen, verwenden es erstmal. Die es nicht wollen, machen es nicht. So läuft es ja eigentlich auch in der Öffentlichkeit und im normalen Diskurs. Macht man es halt oder macht man es nicht. Aber diese Verbote gab es halt zuerst in Thüringen, wo die CDU von der AfD getrieben wurde, dann behördlich was dagegen zu unternehmen als Verbotspartei. Muss man fast sagen. Also das hat ja sogar ein bisschen Schule gemacht. In verschiedenen CDU-Ländern wird jetzt gendersensible Sprache verboten, obwohl das niemandem wehtut. Da wird so ein Popanz aufgebaut, der dann immer weiter demoliert wird und der dann als Folie gilt für Ablehnung.
Ja, Karin Prien, die neue Bildungs-, Frauen- und Familienministerium, hat innerhalb ihres Ministeriums auch gerade verboten, dass Gendersternchen und BINI genutzt werden. Und ich wollte noch kurz ergänzen, Gareth, ein Problem an diesem Männlichkeitsbild ist ja auch, dass das im Extrem dann in zum Beispiel solchen Terroranschlägen wie Halle und Christchurch endet. Da verquickt sich dann so dieses antifeministische und rassistische und antimuslimische und extrem toxische Männlichkeitsbild. Also die hatten quasi alle in ihren Erklärungen drin, dass Geburtenraten, Schwangerschaftsabbrüche das große Problem sind und haben diese wehrhafte Männlichkeit, über die Höcke ja auch viel gesprochen hat, total verinnerlicht. So.
Wir werden ja gleich noch mehr über Rechte sprechen, aber ich glaube, was Männlichkeit angeht, muss man auch in die Linke gucken und auch in die queere, ins queere Spektrum, weil wir müssen auch solche Leute erklären wie Richard Grenell, Ex-US-Botschafter in Deutschland, jetzt wieder in hoher Funktion in der Trump-Regierung. Wir müssen so Leute erklären wie Jens Spahn, der da auch eigenartig agiert als offen schwuler Mann.
Weidel.
Wir müssen Alice Weidel erklären, die als Lesbe an der Spitze der AfD steht, so. Und vielleicht darf ich da noch einmal kurz historisch werden. Es gab 1973 in Berlin den Tundenstreit und ich finde, an dem lässt sich viel verstehen. Damals hat nämlich die homosexuelle Aktion West-Berlin, also wir sind jetzt nicht mehr in der ersten Phase der Emanzipationsbewegung, sondern in der zweiten, in den 70er Jahren, homosexuelle Aktion West-Berlin macht ein internationales Treffen in Berlin. Und da kommen ganz viele und am Schluss soll eine Kundgebung stehen. Und es kommt zum Tundenstreit. Warum? Weil französische und spanische und italienische Schwule, die angereist waren, in Fummel, also in Frauenkleidern auf diese Demo gegangen sind. Man kennt es von Drag Queens. So wollten die mitlaufen. Und die linken Schwulen in Berlin haben gesagt, so nicht, wir verprellen die Arbeiter, die sich ja uns eigentlich anschließen sollen. Und ich finde, also das erklärt uns einiges über diese Verteilungsfragen versus queere Emanzipation. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen der Kurs, den Rechte innerhalb des queeren Spektrums fahren. Das ist ja alles in Ordnung, solange das irgendwie anständig aussieht und womöglich einfach im Schlafzimmer bleibt oder im Zuhause eben bleibt. Aber warum muss man denn das so vor sich hertragen und so? Und also das ist ein Phänomen, das wir, glaube ich, an vielen Fronten sehen. Eben nicht nur an der ganz rechts außen, sondern auch unter Leuten, mit denen wir zu tun haben und so. dass das eine ja ist, dass Leute so leben können, wie sie möchten. Aber muss das denn so sichtbar sein? Oder muss das so nackt daherkommen bei den CSDs? Oder? Da gibt es einfach große Einschränkungen dessen, was irgendwie tolerierbar scheint im öffentlichen Raum.
Ich würde da gerne ein kleines bisschen später nochmal drauf kommen, auf diese Frage, wie weit, also es gibt ja auch die These, dass queere Bewegungen mit ihrem Wunsch nach Sichtbarkeit andere so sehr belästigen, in Anführungszeichen, dass dann irgendwann sagen, also können sie sich mit ihren Befindlichkeiten nicht mal zurückhalten, was habe ich damit zu tun, ständig damit belästigt werden, muss ich ständig Pronomen lernen und sonst was. Bitte macht, was ihr wollt, aber lasst mich damit in Frieden. Also, will ich aber gerne später dazu kommen, weil das auch eine Frage immer für den Umgang auch der Medien mit diesen Fragen war, auch für die Taz, kann ich mich erinnern, dass wir lange solche Debatten auch hatten. Haben wir zu viel Queeres, zu wenig Queeres, zu viel so. Aber ich würde gerne noch einmal kurz zurück trotzdem auf diese Männlichkeitsfrage, weil das so eine vielleicht auch ja Kränkung durch ein anderes gelebtes, gezeigtes Männlichkeitsbild daherkommen kann, die sich dann vielleicht auch in Aggressivität ausschlägt, spricht ja auch für eine Krise dessen, was vorher da war. Die Krise ist wahrscheinlich in unterschiedlichen Kreisen auch unterschiedlich. Rein anekdotisch, bin 1965 geboren, als ich so in Pubertät kam und so weiter. Das war so die Welle des Alice Schwarzer Feminismus noch sehr stark, auch unter jungen Frauen meines gleichen Alters, um 15, 16, 17. Porno-Kampagne und all so etwas. Und das war gar nicht so einfach, da ein Männerbild zu entwickeln in einer sich entwickelnden Sexualität auch, was irgendwie da so passt, ja. Und was dann auch immer wieder sich in Widersprüche verwickelte, sowohl die Männer wie die Frauen, ehrlich gesagt. Aber diese Verunsicherung darüber, man wollte oder wusste, man kann nicht mehr so sein, wie es einem der eigene Vater mal vorgelebt hat. Aber wie man denn eigentlich sein kann, erfolgreich, war auch nicht so richtig klar. Und mein Eindruck ist, dass heute zwar unter veränderten Umständen, aber eigentlich das Gleiche immer noch ist. Nur anders vielleicht, ja, weil vielleicht hat man heute einen Vater, der selber vielleicht Kinderwagen geschoben hat und ganz der neue Mann sein wollte und will aber so auch nicht sein. Weil wie seht ihr das? Das ist vielleicht ein bisschen küchenpsychologisch, das kann sein, aber habt ihr den Eindruck, dass da ist was dran, was ich sage, oder ist das für dich Quatsch? Also als Problembeschreibung.
Also ich weiß, ich war nicht dabei, aber soweit ich weiß, gab es ja zu der Zeit auch schon explizit Gruppen von Männern, die sich zusammengetan haben, um sich diese Frage zu stellen und so. Also es gibt ja jetzt auch Wege, da diese Fragen zu wandeln und so, jenseits dessen, dass ich mich vermumme und irgendwas angreife. Ja.
Meine Gegenfrage wäre so ein bisschen, wann war Männlichkeit je nicht in der Krise irgendwie? Also seit der Antike quasi. Okay. Und von Frauen wird irgendwie erwartet, im Patriarchat klarzukommen oder es zu überwinden oder so. Und darüber wird so am Rande gesprochen. Und also jetzt sag mal so ein bisschen populistisch. Kommt klar, so, ne? Das ist irgendwie, beschäftigt euch mit euch, gründet von mir aus wieder Männergruppen, wäre eine super Sache. Ich kenne momentan leider keine, aber fände ich total toll. So, es ist nur einfach, beschäftigt euch mit euch und mit den Leerstellen, die es da irgendwie gibt in dem Geschlechterbild und mit der Frage nach toxischer Männlichkeit und Care-Arbeit und Lohnarbeit und Gleichstellung und so. Das ist alles was, womit sich auch wirklich gerne mal Männer auseinandersetzen könnten und nicht irgendwie, also es wäre schön, wenn es da nicht in Anschlägen enden würde, sondern einfach in der Auseinandersetzung damit, was irgendwie eine progressive und emanzipatorische Männlichkeit sein kann.
Ja, ich glaube, das können wir alle unterschreiben, oder?
Yes.
Galb, du zuckst trotzdem so?
Ja, nee, ich es war zustimmend gemeint. Also ich würde sagen, das kann man durch Vorleben einen großen Teil machen, aber es wäre natürlich auch mal schön, wenn wir eigentlich eine Männertaz hätten, die sich solchen Fragen widmet. Also es gibt ja eine Frauentaz schon sehr lange und häufig, aber genau, eine Männertaz, die sowas reflektiert, wäre schon mal gut, glaube ich auch.
Ja, Männer trauen sich das immer nicht, glaube ich.
Darf ich vielleicht noch eins dazu? Ich finde, das ist halt immer, na klar, müssen wir das machen, aber ich finde, man kann halt Leute in politischer Verantwortung da nicht ganz rauslassen, weil was wird befördert? Also knüpft man an diesen alten Scheiß und zieht man den ganz nach oben mit einem fetten Gehalt, die haben sich ja jetzt auch gerade nochmal in der AfD tüchtig, die Vorsitzenden tüchtig das eigene Gehalt, ich glaube auf mittlerweile 30.000 Euro kriegen die.
24.000 habe ich gelesen.
Oder? 24 habe ich auch gelesen, ja.
Ja, und 5.000 Euro Abgeordnetenpauschale ja auch noch.
Spesenpauschale.
Ich meine nur, klar müssen wir alle in der Bevölkerung irgendwie klarkommen mit so, aber man kann diese Leute nicht ganz aus der Verantwortung dessen lassen, was sie mit ihrer Medienmacht, mit ihrer Macht einfach anstellen.
Kommen wir nochmal zurück auf den Punkt, wo wir vorhin kurz waren, wo ich dann gesagt habe, machen wir später nochmal. Also diese Frage der Sichtbarkeit, auch des Umgangs mit der Medien auch damit. Ich kann mich erinnern, dass wir in der Taz immer mal wieder so eine Phasen hatten, wo wir darüber gesprochen haben, welche Themen haben wir zu viel, welche haben wir zu wenig. Und dann gab es immer mal wieder auch von außen, auch von linken Leuten die Kritik, keine Ahnung, behinderter Transmann in Kolumbien kriegt eine ganze Seite, aber über die normalen Probleme einer Kassiererin in Berlin-Wedding schreiben wir keine Zeile. Jetzt karikiert. Ist da was dran?
Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die Kassiererin im Wedding deswegen die Taz nicht liest, sondern vielleicht aus vielen anderen Gründen auch.
Ach, das war aber nicht die Fragestellung, ehrlich gesagt, sondern ob unsere Abbildung der Welt eigentlich und wo die Probleme der Welt liegen, richtig gewichtet ist.
Innerhalb der Taz, meinst du?
Mhm, zum Beispiel, ja. Aber der Vorwurf, der geht ja an viele Medien, dass sie bestimmte Sachen sichtbar machen, bestimmte Phänomene. Das war auch der Vorwurf, der von rechts ging, dass jeder zweite Tatort beschäftigt sich mit Problemen von irgendwelchen non-binären Menschen etc. pp. Was eine Zeit lang hatten wir ja, man wird immer zu wählen und, und. Also wenn bestimmte Phänomene werden sehr sichtbar gemacht, aber sind die anderen ja nicht verschwunden, die anderen Probleme. Die werden sehr sichtbar gemacht und warum kommen die uns jetzt alle mit ihrem Scheiß? Gab es schon immer, wahrscheinlich, keine Ahnung, aber jetzt soll ich mich plötzlich damit beschäftigen, warum?
Den Effekt kann ich nachvollziehen, dass wenn die plötzlich da sind, dann fällt das auf, ja. Aber die waren halt über Jahrzehnte im Tatort überhaupt nicht da. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es zu diesem erstmal zu einer Irritation kommt. Ob das jetzt nur negativ ist, wenn es die gibt, weiß ich nicht.
Also Irritationen sind ja auch meistens ein Ausdruck von Fortschritt, ne? Also beziehungsweise gehen einher mit einem Fortschritt, beziehungsweise erstmals wird dieser Platz auch gesellschaftlich beansprucht und wahrgenommen und wer damit Probleme hat, meldet sich dann. Aber auch dieses Feld gab es ja, glaube ich, gibt es ganz krass in Videospielen zum Beispiel, wo weibliche Hauptcharaktere waren. Das hat so bei ganz vielen Gamern und das hat auch viel verraten über diese Gaming- und Incel-Kultur für erhebliche Irritationen gesorgt, einfach nur, weil ein anderes Geschlecht repräsentiert war und da reden wir noch nicht über Queerness oder sowas. Auch das ist aber im Laufe der letzten Jahre halt normaler geworden, würde ich sagen. Und das ist auch ein Gradmesser für gesellschaftlichen Fortschritt, genau wie auch Konflikte mit Blick auf Migration. Ja, eine Zeit, zumindest der Soziologe Aladin Al-Mafalani hatte ja gesagt, vor ein paar Jahren schon, dass es auch teilweise ein Gradmesser für Fortschritt ist. Aber na klar, also im Moment erleben wir dann da eher einen Backlash, aber jetzt gilt es halt eben in diesem Moment darum, das, was schon erreicht wurde, zu verteidigen. Also wenn Antifa-Gruppen nach Bautzen fahren, um da sich dem CSD anzuschließen, ist natürlich genau die richtige Reaktion. Oder wenn in Falkensee die Stadtverordnetenversammlung sich gegen den AfD-Antrag entscheidet, keine Regenbogenflagge auf dem Rathaus und sogar die CDU das ablehnt, anders als Julia Klöckner im Bundestag, dann ist es auch schon eine Menge wert, würde ich sagen.
Genau, und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es ja ein Missverständnis wäre, zu denken, es hätte jene neutrale oder objektive zum Beispiel Berichterstattung gegeben, also mal von Computerspielen ganz abgesehen oder so. Also es hatte, Berichterstattung hat immer eine Perspektive und die war halt lange zum Beispiel weiß und männlich. Und wie Stefan und Garrett gerade schon gesagt haben, da gibt es jetzt halt andere Gruppen, die auch ihren Platz beanspruchen und natürlich sorgt das für Irritationen. Genau, und ich würde auch noch kurz anschließen. Also ich finde auch, es muss absolut darum gehen, zu verteidigen, was wir bisher erreicht haben. Und gleichzeitig, das lösen wir jetzt hier nicht, aber gleichzeitig wäre es natürlich auch toll, an so einer progressiven Gegenerzählung wieder stärker zu arbeiten und nicht nur diese Abwehrkämpfe zu führen die ganze Zeit, so, sondern einfach zu wissen, wofür man es macht. So.
Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ich bin selbst in die Falle getappt und habe gesagt, die Kassiererin im Wedding würde nicht die Taz lesen. Aber wer sagt denn, dass die nicht Lesbe ist? Also das ist ja so ein komischer Gegensatz, den wir da auch immer wieder sehen und aufmachen und auch in der Taz länglich ja ausgewalzt haben. Aber besteht der denn wirklich? Also wer sagt, dass die Kassiererin, die wenig Geld hat, nicht gleichzeitig auch lesbisch und ein Interesse dran hat, vielleicht mit ihrer Freundin oder Frau auch sicher zu sein in dieser Gesellschaft? Ich habe jetzt in Wittenberg, wo ja auch die Nazis aufmarschiert sind, dem CSD gegenüber, einen 85-jährigen Leipziger getroffen, Fritz, der da stand mit einem ganzen Bündelfähnchen in der Hand und dann habe ich ihn angesprochen und der ist halt in so einem Lederfetischclub in Leipzig seit Jahrzehnten irgendwie, hat ganz viele seiner Freunde aus seines schwulen Freundeskreises verloren an AIDS und einfach des Alters wegen. Er fährt jetzt mit dem Deutschland-Ticket von CSD zu CSD, damit er an den Wochenenden nicht alleine ist und findet da Gemeinschaft. Und es ist auch ein ganz einfacher Mann, so. Drum, ja, die darf man dann auch nicht vergessen. Die einfachen Leute, die vielleicht auch ein Interesse haben an Sicherheit für queere.
Okay, also du sagst, der Gegensatz, den ich da aufgebaut habe, ist völlig auch Humbug, okay.
Ich bin selber reingetappt, aber wir sollten dem vielleicht auch ab und zu widerstehen.
Dann vielleicht, wenn wir so langsam auch mal so in die Schlussgeschichte reinkommen. Was ihr mehrmals angesprochen habt, ist ja auch dieses Wort Kulturkampf. Und die Beobachtung ist ja seit Jahren eigentlich inzwischen, dass dieser Kulturkampf um Gender-Themen, auch um gendergerechte Sprache, um das Gender-Sternchen, Patricia hat es erwähnt vorhin auch, vor allem von rechts geführt wird. Also irgendeine linken Abgeordnete hat das in einer Bundestagsrede mal gesagt, der Gender-Wahn der AfD kann das mal aufhören, weil die einen Antrag nach dem nächsten zu diesem Thema immer wieder stellten, als einzige Fraktion auch. Weil alle anderen sind da relativ gelassen, machen es ähnlich, wie ihr beschrieben habt, verwenden es oder nicht. Aber ich kann mich übrigens noch erinnern, es gab, glaube ich, ein einziges Mal eine Verwaltung, die es wirklich vorgeschrieben hat. Und das war in Berlin unter der ersten rot-grünen Berliner Regierung 1989 oder so. Lustigerweise vom Innensenator, der dann die Verwendung des damals noch großen, also des Binnen-Is, tatsächlich vorschrieb. Und das hielt aber auch nicht lange, das gab durchaus Ärger ein bisschen, weil durch da innerhalb der Verwaltung konnte sich einige damit nicht so anfreunden. Und wir machen es ja an der Taz übrigens auch so, weil immer wieder Leute fragen da auch. Jeder Autor, jede Autorin bei uns kann selber entscheiden, wie es gehandhabt werden soll. Und wenn ich als Redakteur einen Text kriege, dann werde ich das so umsetzen, wie der geschrieben ist, dann einheitlich bitte und nicht unterschiedlich, aber weder rein noch raus redigieren ansonsten.
Manche mischen auch für Irritation, für gewollte Irritation.
Ich mische auch manchmal ganz gerne. Also zum Beispiel auch, wenn ich über, sagen wir mal, Fundis schreibe, dann verwende ich an der Stelle eigentlich kein Gendersternchen, weil sie es selber nicht verwenden würden, sondern Binnen-I. Ich finde das eigentlich ganz schön, also Sprache auch lebendig zu halten und für Irritation zu sorgen. Aber ich diskutiere auch also so viele, keine Ahnung, Leserbriefe, wie ich zu Gendern bekomme. Und die Debatten, die ich in der Taz zum Gendern führe, die passen wirklich auch auf keine Kuhhaut.
Ja, es ist so komisch, ne? Weil eigentlich, also ich habe das immer so verstanden, schon das Binnen-I damals. Einerseits ja, die Suche nach der Präzision in der Sprache. Also dass, wenn man Männer und Frauen meint, damals ging es um Männer und Frauen, dann muss man eine Form finden, das auch zu machen. Und andererseits aber auch als Stolperstein eigentlich, als sprachlichen Stolperstein, um es bewusst zu machen. So. Und das Bewusstsein ist so sehr gestiegen, dass egal, wo du hinkommst, also wenn ich in Brandenburg bin und wir haben irgendwie ein Plakat, wo ein Gendersternchen draufkommt, vollkommen egal, was ansonsten auf dem Plakat steht, aber da sind die Leute sofort genervt von. Ne? Und das ist natürlich schon krass, wo ich mich dann auch frage, ist das eine funktionierende Strategie, darauf zu beharren? So auf dieser Sprache. Du guckst schon so, Patricia, oder?
Naja, ich weiß aber gar nicht, wie sehr das jetzt noch das Thema ist, aber ich finde dieses Argument zum Beispiel, dass es dann nicht inklusiv ist oder so, immer fast so ein bisschen lustig. Also Deutsch ist so eine bürokratische Sprache, die so schwer zu verstehen ist und man kriegt irgendwie Behördenbriefe, bei denen kein Mensch weiß, was drinsteht. Und dann heißt es aber irgendwie, ich verstehe einen Text nicht, in dem Gendersternchen vorkommt. Also ein bisschen was kann man den Leuten auch zutrauen. Und klar, beharren weiß ich auch nicht, ne? Also letzten Endes wichtiger ist natürlich, dass sozusagen die Menschenrechte umgesetzt werden, aber es steht natürlich symbolisch für was. Und ich fühle mich nicht mitgemeint im generischen Maskulinum. So, aber führen wir hier die Gender-Debatte, weiß ich nicht, ob das.
Nee. Ich wollte eigentlich nur auf, ich habe mich für meine eigene Frage da völlig verheddert. Nee, weil ich wollte eigentlich auf das hin, wenn Kulturkampf von rechts geführt wird, ist es dann eine Strategie, diesen Kulturkampf voll einzugehen, voll dagegen zu setzen und voll zu halten? Oder kann es auch eine Strategie sein, zu sagen, die Teile des Kulturkampfes, wo wir inzwischen wissen, dass wir dabei in der Mehrheit oder in der Masse der Bevölkerung eher verlieren und der Fortschritt eher sehr langsam ist und selbst in Teilen von einer alternativen, ich sag mal alternativen Linken, die das sich vor 10 Jahren noch zu eigen gemacht hat, ist inzwischen eine Müdigkeit da, ich habe auf jeden Fall Sprachcodes und so weiter und immer genau zu wissen, was jetzt gerade das Neueste ist, was man jetzt sagen darf oder nicht darf oder soll oder nicht soll, keine Lust mehr, lass uns das bleiben lassen. Das, wie seht ihr das? Wenn uns dieser Kampf eigentlich von außen immer reingetragen, würdest du, dass wir gar nicht mehr in die Offensive kommen dabei?
Also ich würde schon sagen, man sollte sich auf die wichtigen linken Themen fokussieren, soziale Ungleichheit, gleichzeitig aber dabei solche Themen auch nicht aus den Augen verlieren. Also es gehört ja alles zusammen. Es ist, man muss, glaube ich, so ein bisschen intersektional denken. Also ökonomische Ungleichheit trifft eben alle. Und das ist ein Thema, was irgendwie über Jahre vernachlässigt wurde. Ich würde sagen, die Linke hat im Bundestagswahlkampf ja irgendwie erstaunlichen Erfolg gehabt bei jungen Menschen und auch irgendwie war eigentlich ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl tot oder tot gesagt. Sie hat irgendwie sich, glaube ich, fokussiert im Wahlkampf auf Mietenpolitik und hat verschiedene halbwegs kluge Apps rausgebracht und so ökonomische Sachen auf die Fahnen geschrieben. Das war, glaube ich, eine Strategie, die funktioniert hat. Ich würde sagen, aber gleichzeitig darf man halt nicht vergessen, dass es eine Politik für alle sein muss. Also dass auch queer-politische Themen oder gerade Queerness, wenn sie angegriffen wird, wie letztes Jahr, was ja wirklich dann erstmals ein erschreckendes Phänomen war, dass es natürlich auch ein Angriff auf die Menschenwürde beziehungsweise auf die grundsätzlichen Werte unserer Demokratie sind, die es auch zu verteidigen gilt. Also es ist strategisch, es schon schlau sein kann, sich nicht diesen Kulturkampf aufoktroyieren zu lassen. Also keine Abwehrkämpfe zu machen, sondern eigene Punkte zu setzen.
Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber letzten Endes kommen wir ja bei so einer Haupt- und Nebenwiderspruchsfrage raus. Und also das ist es halt nicht, ne? Also Geschlechterpolitik ist kein Nebenwiderspruch. Ich würde niemals sagen, es ist irgendwie die einzige große Frage. Also sicher sind zum Beispiel Mieten und soziale Fragen irgendwie also mindestens gleichberechtigt wichtig. Aber das jetzt als so einen Nebenkriegsschauplatz abzutun, das fände ich falsch. Gleichzeitig bin ich total bei Gareth, wenn er sagt, wir dürfen nicht nur Abwehrkämpfe führen, sondern es muss einfach auch wieder eine Gegenerzählung gefüllt werden.
Ich finde, also Kulturkampf, ich habe meine Probleme mit dem Wort, weil ich finde, es geht halt an vielen Stellen wirklich auch einfach um Rechte. So, also und da ist auch immer noch nicht alles erreicht und erkämpft. Und es ist ja schön, wenn Alice Weidel und Jens Spahn und die auch alle mit ihren Familien jetzt schwer erkämpfte Rechte genießen können. Aber auch zum Beispiel bei den CSDs, es geht schlichtweg um die Frage, haben Leute, das muss mir überhaupt nicht gefallen, aber haben Leute das Recht zu demonstrieren, ohne dass sie angegriffen werden oder nicht? So. Und alles andere, finde ich, sind so Geschmacksfragen. Das können Leute, wie beim Gendern auch, sind Geschmacksfragen. Aber wo es einfach darum geht, sind die Rechte gewahrt von Frauen, von queeren Menschen. Das ist einfach eine andere Sache. Und ich finde, das muss definitiv Teil sein von progressiven Überlegungen, ob in der Politik, im Journalismus, in allen Feldern. Zumal die ja wirklich auch in der Praxis einfach oft verbunden sind mit den anderen Fragen. Also wer geht denn dann in Kleinstädten auch sonst für Sachen auf die Straße? Da gibt es einfach große Überschneidungen. Auch zu den Gewerkschaften, auch zu den anderen Bewegungen, die auf die Straße gehen, mobilisieren und was zum Besseren verändern wollen. Das ist nicht getrennt so überhaupt zu begreifen, glaube ich.
Vielleicht ist diese Antwort der einen Politikerin, die gesagt hat, der Genderwahn der AfD geht auf die Nerven. Es geht auch mir so, vielleicht kann man dann sowas kurz sagen und dann dazu überleiten, dass Jeff Bezos gerade Venedig gesperrt hat, um zu heiraten. Und vielleicht ist das eine gute Kommunikationsstrategie, aber genau, es wird uns weiter beschäftigen, gerade wenn die CDU sowas adaptiert. Also da kommt man jetzt so schnell nicht raus, ne? Also beides braucht es wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, wir müssen da auch dranbleiben, weil also ich bin ja nun mal US-Redakteur und wenn der Backlash nicht nur einer ist, der sich im Internet irgendwie in irgendwelchen Battles und Memes und so weiter auslebt, sondern der an die Macht kommt und sich in Politik umsetzt, dann merkt man, wie schnell Leuten Rechte genommen werden, wie schnell Leute sich wirklich verängstigt auch zurückziehen und nicht mehr auf die Straße trauen oder in die Uni trauen oder mit bestimmten Wesenszügen einfach. Ich habe ehrlich gesagt aber auch die Pride in Budapest auch so ein bisschen so verstanden, weil ich weiß nicht, ob das 200.000 Leute alle aus der queeren Community waren. Ich hoffe eigentlich nicht. Ich hoffe, dass es eine große Solidarisierung gab von allen, jede Menge nicht queeren Menschen, die gesagt haben, so jetzt reicht's. Und ich glaube, das werden wir bei allem, wo es uns vielleicht auch mal nervt. Und dann sagen die, ey, Mann, ja, du bist queer, alles gut. Ja, aber warum musst du mir das ständig unter die Nase reiben? Und trotzdem stehe ich für dich ein, wenn es darauf ankommt, als nicht queere Person, die ich jetzt bin. Ja? Oder so. Und das müssen wir erreichen und dazu müssen wir wahrscheinlich dann auch in der Tat immer weiter schreiben. Das ist vielleicht ein bisschen ein blöder, pathetischer Schluss auch so, aber ich glaube, viel anders wird es nicht gehen, weil dafür hängt dann doch, das ist kein Spiel. Da sind jahrzehntelang sind Leute totgetrieben, totgeschlagen worden, Selbstmord getrieben worden oder sonst was, weil man ihnen die Sichtbarkeit verwehrt hat oder wenn sie sichtbar waren, sie totgeschlagen hat. Und wir sind auf dem Weg, wo wir so viel erreicht haben und da wieder hinkommen könnten, das können wir nicht gebrauchen, glaube ich. Ne? Gut, ihr Lieben, das war der Bundestag. Ich danke euch sehr herzlich fürs Diskutieren. Ich entschuldige mich für meine manchmal sehr wirren und konfusen Fragen, weil ich mich da wirklich selber auch die ganze Zeit auch rumsortiere bei diesem Thema. Wir danken Jan Itzpinar für die Redaktion und Daniel Fromm für die Produktion. Wenn ihr da draußen die Folge gut fandet, liked uns gerne. Wenn ihr Anmerkungen, Kritik, Lob habt, dann schreibt uns an bundestalk@taz.de. Wenn ihr Geld übrig habt, weil wir ja diese Inhalte euch gerne kostenlos zur Verfügung stellen wollen, aber sie Geld kosten, wenn wir sie machen wollen, dann findet das Programm Taz zahl ich auf taz.de und lasst uns dafür Geld da. Ja, das war's. Bis nächste Woche. Tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht. Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.